uns hat United Airlines, wir haben fast zusperren müssen, weil die uns verklagt haben. Ein Teilnehmer hat uns Kites gestohlen.
Kommt der Romani um die Ecke mit dem Handy und zeigt so, hey, tot.
Ganze Feuerwehr ausgerückt, da waren 3 Einsatzwegen, 30 Leute.
Schock, 8000 irgendwas Euro. Dann haben wir versucht, das mit Bierkisten zu bezahlen.
Herzlich willkommen zu einer neuen League United Podcast Folge. Diesmal jetzt auch ganz neu. Uns kann man jetzt auch anschauen. Das heißt, uns wird es dann auf YouTube Shorts geben, auf YouTube, Insta, TikTok sind wir unterwegs. Das heißt, man kann das Ganze auch anschauen ab jetzt.
Finde ich spannend. Ist ganz ungewohnt. Man weiß noch nicht so recht, wo man hinschauen soll. Ich finde es aber gut, dass man jetzt zum Beispiel dann deine Blicke auch sieht, die man beim Podcast immer zuwirft. Diese Fragenden und diese Nein, sag's nicht. Diese Blicke sieht man jetzt.
Sieht
und
da muss
man ein bisschen aufpassen. Stopp. Deswegen finde ich es ganz cool mit Video.
Hier nicht nachhaken, bitte.
Tu es nicht.
Genau. Patrick, wir haben heute ein spannendes Thema. Um was geht's?
Es geht um ein sehr schönes Thema. Ich habe mich gefreut, wie wir darüber gesprochen haben, weil es ist jetzt doch, mittlerweile seit 2018 gibt es uns jetzt in der Konstellation und da ist natürlich einiges Spannendes passiert. Und wir haben die ärgsten, schrägsten, krassesten und schönsten League United Stories der, kann man sagen, Unternehmensgeschichte irgendwie zusammengefasst. Das sind nicht alle, aber es ist eine sehr schöne Tour durch. Voll. Wie hat es begonnen bis hin zu, oh Gott, wie konnte das passieren? Und solche Sachen. Also taugt mir voll.
Ist alles dabei. Ein kurzer Umriss, ich glaube, wir müssen eh fast 2 Folgen draus machen. Was ist passiert?
Darfst aber nur 3 Themenblöcke reinwerfen, so als Vorschlag. Die anderen sind überraschend. Sag.
Uns hat United Airlines, wir haben fast zusperren müssen, weil die uns verklagt haben. Es haben sich 2 Teilnehmer, also Teilnehmer und Teilnehmerin, da ist ganz viel passiert in einem Jahr, die haben Haus gebaut zusammen. Wir waren in einem Sturm, ganz wichtig, und der ist, glaube ich, zum Schluss, ein Teilnehmer hat uns Kites gestohlen. Ach, lustig voll. Sozusagen. kommt aber ganz zum Schluss.
Genau. Also nicht vorspielen, es kommt nämlich beim zweiten Teil erst. Oder mal schauen. Erst wenn du denkst an die Anfangszeit, haben wir das Ganze, es hat sich ja im Laufe der Jahre viel verändert. Was hat sich verändert? Wir haben einen unpackbar großen Materialpool mittlerweile, weil wir da auch ziemlich nerdig sind. Und das war aber am Anfang nicht so. Wie haben wir das am Anfang gemacht? Wir haben ein Ägypten-Camp irgendwie ausgeschrieben gehabt und wir waren überrascht. Es haben sich für dieses Ägypten-Camp jeweils, glaube ich, zwei Wochen haben wir angeboten, 14 Leute angemeldet, aber wir hatten ein Problem. Weißt du noch welches?
Genau, wir hatten schon Kites, aber die Anzahl war 2 Stück. Wir haben ein 12er und ein 9er gehabt und ein Board, das waren meine privaten Kites. Und sonst haben wir noch nichts gehabt, 2 Wochen vor Abflug.
Und das war recht spannend. Wir haben es dann doch geschafft und soweit kann man irgendwie vorgreifen, das Camp mit echt ausreichend Material zu bestücken.
Voll, da muss man eigentlich eh fast Danke, was heißt fast, natürlich muss man Danke sagen, es war eine große Hilfe am Anfang. Wir sind mit einem Bus, der uns nicht gehört hat, wohin sind wir gefahren, wo ist das, München, zu Cabrina und dann noch zu Flysurfer gefahren und haben dort mit schwitzigen Händen unterm Schreibtisch ganz groß gesagt, dass wir viel Großes vorhaben und ein bisschen gepokert und dass wir da Material brauchen.
Na, es stimmt ja auch, wir hatten ja auch Großes vor, aber es war relativ schwer zu erklären damals schon, dass wir jetzt schon dass wir eine große Nummer werden. Weiß nicht, ob wir das jetzt sind oder so, das sei dahingestellt, aber wir haben es zumindest so verkauft und wir haben aber auch gesagt, okay, wir machen ehrliche Produkt- und Testberichte und das haben wir dann ja auch irgendwo gemacht und die waren, glaube ich, am Anfang recht happy, weil es geheißen hat, ja, es ist Zeit für was Neues, Frisches. Man kennt diese Produkttests aus den Magazinen und online, die es damals gab, kennt man eh schon. Es braucht jemanden, der es in kürzerem Format aber ehrlicher sagt. Und das haben wir dann gemacht. War aber auch, ist fast eine eigene Geschichte wieder. Und so haben wir dann, wie viel Kites haben wir dann bekommen? Wir haben Switchblades bekommen, damals Motors bekommen.
Voll, ja.
Voll. Es waren dann in Summe für die 14 Leute, glaube ich, an die 47 Kites. Und das haben wir, genau. Das war der Grundstein eigentlich für diese ganze Lake United Story, weil ohne diese 47 Kites hätten wir ja dieses Camp gar nicht machen müssen. Siehst du, was hatten wir noch für Möglichkeiten? Das war das Camp in Ägypten in Kite Village. Wir hätten vor Ort irgendwie Materialpool mieten können. Das wäre aber wahrscheinlich unpackbar teuer geworden, was sehr verständlich ist. Und dann hätten wir nicht das dem Teilnehmer, der Teilnehmerin geben können, was wir wollen hätten. Genau, und so haben wir einfach die eigenen Kites gebraucht. Und da haben wir echt Unterstützung bekommen, auch wenn wir ein bisschen...
Und dann sind wir noch weiter gefahren zu Flysurfer und haben dort auch noch die ganzen Kites gekriegt. Und dann war alles voll. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das war ja von uns, wir haben gesagt, es gibt Produkttests und die sind ehrlich, aber die waren dann halt ein bisschen zu ehrlich. Wahrscheinlich. Oder wir haben beides gemacht. Wir haben einfach zum Beispiel einen Kite, der hat uns voll taugt. Der Wave Kite war, der trifft er unglaublich lässig. Aber die Bar hat beim Quick Release irgendwas, das hat nicht gut funktioniert. Und das haben wir halt dann so gesagt und veröffentlicht. Und dann ist halt aber auch ganz schnell gekommen, puh, das müsst ihr wieder runternehmen. Und dann haben, waren wir auch so in der Zwickmühle moralisch. Was machen wir? Die haben uns ja jetzt urviel Kites gegeben. Ziehen wir sie jetzt zurück, weil man nett sein will oder das nicht zerstören, das Porzellan zerschlagen. Und wir haben uns dann aber entschlossen, nein, wir müssen das jetzt so durchziehen, oder? Das ist...
Wir halten es durch. Wir
haben gesagt, ehrlich, ja, ja. Und wir haben es dann eh durchgehalten und es hat sich eh gut, dann glaube ich, gelöst einfach.
Voll. Ja. Also, Sie sehen, wir haben ja nicht nur zu Cabrina und Fleißer gehabt, wir haben ja auch, da geht ja auch Danke raus, Airrush-Material mitgehabt und Nash-Material damals noch, so aus Podersdorf vom Didi, so kann man ihn beim Namen nennen. Der den Nash-Vertrieb damals gemacht hat in Bodersdorf, das war eh eine sehr gute Hilfe. Und ich kann mich noch erinnern, dann, wie wir zurückgekommen sind und wir hatten diesen Produkttest gemacht. Ich bin im Auto sitzen geblieben und du hattest oben diskutiert und ich bin entspannt unten geblieben. Ich halte das ja auch nicht durch,
ich bin das so
harmoniesüchtig.
Moralprojekt, ich kann mir das schon anhören, es ist halt... Das verstehe ich schon. Ich verstehe eh beide Seiten. Natürlich will man als Hersteller nicht sagen, so, dass man irgendwo hört, das ist schlecht, aber es ist halt einfach, dann soll man es halt besser machen, Punkt. Das ist halt so, oder? Das ist ja jetzt nicht, dass man was ganz Böses sagt, Punkt. Ja.
Genau.
Genau, mit welcher Story geht's weiter?
Das war sehr schön. Wir haben ja am Anfang recht viel mit Fäulen gemacht. Und haben dann auch, wir haben ja als Reiseveranstalter, haben wir genau dann eröffnet, als dann Corona kam. Und das war jetzt natürlich den Reiseveranstalter-Ding jetzt am Anfang. Könnte man meinen, nicht so förderlich, aber es war doch cool. Wir haben dann nämlich in Österreich so Traunsee und Foilcamps veranstaltet und waren da am Traunsee und haben so Seentage angeboten gehabt und hatten dafür, für diese Seentage, ein Motorboot gemietet und das war recht schön. Und weil wir ja immer so auf so Abenteuer stehen und schöne Momente kreieren oder so, das ist ja das, was wir sehr gern machen, sind wir an einem Abend mit einem Boot von Traunkirchen rübergefahren ans andere Ufer, haben dort im Wald Lagerfeuer gemacht. Ne? Und dann haben wir das Boot am nächsten Tag, oder am Abend haben wir es nicht dorthin zurückgestellt, Traunkirchen, sondern sind direkt zum Spot gefahren, weil wir dann hätten wir uns irgendwie 70, 80 Kilometer Fahrzeit erspart und haben das Boot an den Steg dort angemacht, genau. Und sind dann schlafen gegangen, oder?
Oder am nächsten Tag. Genau, dann sind wir schlafen gegangen. Und am nächsten Tag, was war in der Nacht, war halt so Gewitter ein bisschen, aber am nächsten Tag kommen wir dorthin und man fährt rein und man sieht schon so Blaulicht. Und richtig vorher, viel Blaulicht in Wirklichkeit.
Vorher war ja noch eine WhatsApp-Nachricht von einer Teilnehmerin. Ich kann mich noch
ganz. Was hat die geschrieben? Das weiß ich gar nicht mehr.
Die hat geschrieben, ich weiß nicht, ob das heute was wird. Das Strandbad ist gesperrt. Und ich so, okay.
Jetzt verstehe
warum ich. Ist das Strandbad gesperrt? Na, anscheinend ist bei einem Boot Öl oder Benzin ausgelaufen. Und ich so, okay. Na, wie schaut das Boot aus? Na, es ist grün. So, haben wir ein grünes Boot? Naja, ich habe keine Ahnung, aber es kann schon sein. Und dann sind wir dorthin gekommen. Und wir haben uns noch nicht einmal hingetraut.
Und dann war halt wahnsinnig viel Blaulicht. Und wir haben schon gewusst, das muss dann unser Boot sein, was da jetzt untergegangen ist. wie muss man sich vorstellen, ein Boot, das war jetzt so ein kleines Schiffernackel mit so einem kleinen Fischermotor, so 5 PS drauf. Und dann waren halt da wirklich, da ist die ganze Feuerwehr ausgerückt, da waren 3 Einsatzwegen, 30 Leute haben dort einen Ölspeer-Übung draus gemacht, Polizei war da. Und jetzt haben wir uns überlegt, so was machen wir, gehen wir hin und sagen, wir waren's oder lassen wir es einfach und sagen, es war keiner und wir zahlen das Boot oder sowas.
Wir haben es ja mal vom anderen Strand aus beobachtet. Wir sind ja gar nicht zuerst hin, sondern haben wir mal von außen zugeschaut. So, oh. Ich habe mich gefühlt wie ein Volksschulkind, das richtig Scheiße gebaut hat. So habe ich mich gefühlt.
Genau. Im Nachhinein muss man dann sagen, einfach es war, also wir haben kein Öl gesehen in dem Sinn, aber ich glaube vielleicht, wenn man ganz genau geschaut hat, hat man ein bisschen Ding und man hat halt recht schnell eine Übung draus gemacht.
Na, was ist passiert? Wir haben das Boot an den Steg da dran gemacht und dann haben das Gewitter und das Boot hat es einmal so auf den Steg gelegt. Ne? Und dadurch sind 3-4 Tropfen.
In der Nacht war nicht einfach nur urviel Wasser. Es hat geregnet, oder? Und dann ist das Boot voll gelaufen.
Naja,
so gehen die Geschichten auseinander.
Aber ja, ich glaube, es war jetzt nicht so tragisch und sie haben eine orge Übung draus gemacht. Und das war eben auch noch so ein Beginn-Ding. Wir hatten ja da nicht viel Geld, so wie jetzt auch. Und dann, da haben wir ja echt eine Rechnung bekommen nachher. Weißt du noch, wie hoch die war?
Ich hätte jetzt so 5.000 Euro im Kopf.
Nein, das war 8.997 Euro, glaube ich, waren das gewesen.
Schön.
Naja, das erste Mal war also Schock, 8.000 irgendwas Euro. Und dann haben wir versucht das mit Bierkisten zu bezahlen.
Die Sache wird, die haben am Anfang gesagt, na, das wird nicht so schlimm, das wird schon, da tut man Bierkiste, hat deine gesagt, bringt mir einer vorbei und dann passt das schon. Wir haben dann auch, glaubt, sind wir heimgefahren und haben gedacht, ja, das wird sich schon regeln so und dann ist dieser Brief mit 8.000 Ding gekommen.
Bierkisten, also 8.000 und die Bierkisten haben wir auch noch gezahlt. Genau. Dann waren wir aber relativ gut vernetzt dort, weil wir haben sie ausgeborgt von jemandem, der dort ganz gut in der Gegend zu tun hat und auch wichtig ist. Und der hat das Ganze dann ein bisschen gedrosselt und dann haben wir weniger bezahlt. Und genau. Zwar waren es im Endeffekt dann, Versicherung natürlich hat alle gesagt, nein, wir zahlen das nicht. Wir hätten eine Versicherung gehabt, aber so wie Versicherungen sind, haben sie gesagt, na, uns geht das nichts an. Und wir haben dann, glaube ich, nur 3.700 Euro gezahlt statt 8.000 irgendwas. Aber
schön, damals
hat ein Schnapper. Echt... Eine echt große Nummer. Voll. Hätte uns fast...
Aber wir haben beim Einsatzfahrzeug haben wir mitzahlt jetzt von der Feuerwehr Ebensee.
Das stimmt. Und die 3 Feuerwehrfeste, diese Bratwürstel haben wir auch gezahlt für richtig viele Leute. Aber es ist okay.
Wir werden jetzt immer durchgesagt beim Feuerwehrfest.
Ich habe das Foto, wo wir da sitzen auf dieser Bank, wo im Hintergrund die Feuerwehrautos sind, habe ich erst letztens wieder gesehen. Mir sehr getaugt.
Schön.
Im Nachhinein betrachtet sind solche
Dinge die Volksschulkinder.
Aber wir haben dann an dem Tag, ist auch noch guter Wind gekommen, das Strandbad wurde wieder freigegeben. Es war ja verlängertes Wochenende und die Leute wollten schwimmen gehen. Die haben das dann relativ schnell freigegeben und dann war eigentlich alles wieder gut. Genau. Also wir haben
voll, das ist der
Traumspaß genommen.
Einsatz.
Genau. Und dann echt was Orges, was auch eigentlich richtig Geld gekostet hat, aber du hast ja jetzt deine Mütze bekommen dafür.
Eine Flugkapitänmütze.
Mit der spielst jeden Tag. Ich sehe dich immer zu Hause. Was ist das?
Und die Geschichte geht wie folgt. Wir haben ja ganz am Anfang, wie wir Lake United gegründet haben, haben wir Markenrechte für Lake United eingetragen, weil wir davor einen anderen Namen gehabt hätten. Da waren aber schnell die Markenrechte weg, wie wir das so ein bisschen die Facebook-Seite gemacht haben, waren dann die Markenrechte, hat sich jemand anderer gesneakt. Und jetzt haben wir gesagt, na, das müssen wir gleich gescheit machen, Markenrechte sichern, haben wir gemacht, für Österreich alles gut. Dann ein paar Jahre später haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir die auch und kommen und wir müssen es für Europa auch sichern. Ist besser, dass man es in ganz Europa als Lake United geschützt. Und dann gibt es das... Europäische Markenrechtsamt und dort kann man einen Antrag machen, kostet glaube ich 1.300 Euro sowas und dann kann man sich für verschiedene Kategorien eintragen und hat dann die Markenrechte. Und das haben wir gemacht, dann hat man so eine Frist, glaube ich, von 2 Monaten, wo jeder Einspruch machen könnte und das ist dann auch so passiert irgendwie.
Ja, aber es war nicht nur ein Einspruch, sondern wir haben halt sofort mit Rechtsanwalt sind wir konfrontiert worden und mit einem offiziellen Schreiben etc. Und sowas liest sich dann immer recht schwer, wenn du nicht in dem Business unterwegs bist. Und dann hat uns United Airlines verklagt. Oder?
So war das. Genau, kann man so sagen, sie wollten auf die Markenrechte, weil wir auch United heißen. Und das ist, haben ihre Anwälte eben gesagt, das ist zu nah dran an United Airlines. Und wir haben auch in der Kategorie Reisebüro, glaube ich,
genau. Angemeldet. Also sie wollten ja irgendwie, dass wir können es da und da, können wir es belassen. Aber in dieser, ich glaube, es war Klasse 38, dürfen wir jetzt nicht mehr Reisevermittler, Reisetätigkeiten, Reisebüro etc. etc. Das dürfen wir alles nicht mehr anbieten, wegen dem Namen United oder der Überschneidung.
Genau. Was aber ganz essentiell ist für uns, wir sind ja ein Reiseunternehmen und wenn wir das nicht mehr machen, jetzt haben wir uns schon überlegt, man müsste das ganze Branding, die Website, neue Domain, neuer Name, also alles neu machen, den Bus neu branden und was das alles kosten würde und wie, was für ein Schlag das auf die Firma wäre eigentlich. Ne?
Du hättest das mal irgendwie, glaube ich, da standen so Zahlen im Raum von, ich glaube 35.000 Euro oder sowas gekostet, hätte wahrscheinlich noch viel mehr, wenn ich jetzt rückwirkend denke mit Website etc. Aber das hätte schon richtig viel Geld gekostet. Und am Anfang habe ich noch so hin und her geschrieben mit den Rechtsanwälten und locker flockig, na, können wir nicht, nein, finden wir eine andere Lösung. Und dann ist aber immer blöder worden eigentlich.
Und dann haben wir uns auch einen Anwalt genommen, Bernd. Und das war unser Glücksgriff. Der Bernd ist auch Kiter, kennt sich aus. Und wenn man so zurück betrachtet, der hat das sehr gut gelöst. Der ist da so Freundschaft, wie soll man sagen, so amikal ein bisschen an die anderen rangegangen, so auf Augenhöhe, wie kann man Lösung suchen und nicht geht schon ab in den Ring, los geht's. Und das war dann ganz gut. Aber war nicht irgendein Fehler, ist uns passiert oder sowas?
Naja, so kannst du es jetzt nicht sagen, dass mir ein Fehler passiert ist. Na, vielleicht war da ein Zugeständnis, das ich so jetzt nicht als Zugeständnis in dem Moment gesehen habe. Und deswegen, da war irgendwas so, ja, wir können uns einigen, aber wir verzichten auf die und die Klasse. Und ich habe gesagt, ja, okay, die brauchen wir eh nicht. Und die haben das aber so falsch geschrieben, insbesondere Flugreisen oder so. Und ich habe gedacht, okay, wir dürfen nur diese Flugreisen nicht anbieten. Und habe gesagt, ja, das passt so. Einigen wir uns, dann ist für uns beide schneller vorbei, ist schon okay. Und da ist aber dann dieses Rechtsanwalt Deutsch oder Sprech kommt da zum Ding. Und das habe ich nicht ganz gecheckt. Aber und da hat uns der Bernd auch rausgeboxt. Er hat uns eigentlich immer gesagt, schaut her, wir können das und das. Die Chancen, dass ihr gewinnt, sind sehr hoch. Aber es wird sich über Jahre erstrecken und über mehrere Instanzen gehen. Und das war auch damals noch der Zeitpunkt, wo das einfach richtig viel, also es ist ja nach wie vor viel Geld einfach, was da reinfließt. Und wenn du das über mehrere Jahre spielst und nicht weißt, wie der Ausgang ist, dann kann das schon richtig Geld kosten. Und United Airlines sind ja ein bisschen größer als wir. Die hätten vielleicht das Geld dazu, schätze ich einmal, um da in mehrere Instanzen zu gehen. Und wir haben dann gesagt, okay, dann nehmen wir diese und diese und diese Klasse. Auf diese Klasse verzichten wir und wir dürfen keine Flugreisen anbieten unter dem Namen Lake United. Das ist das Einzige.
Und das habe ich mal gemerkt, wir dürfen auch, ja, keine Airline dürfen wir auch nicht gründen eben. Ja.
Genau, also nicht unter dem Namen zum Beispiel.
Genau, müssen wir dann anders nennen einfach.
Da haben wir uns drauf geeinigt und du wolltest dann noch eine Kapitänsjacke und diese Kapitänsmütze von United Airlines, genau, mit der spielst jetzt heute noch. Aber es hat dann im Endeffekt, hat es uns, ich glaube, 7.000 Euro gekostet oder so, auch wieder ein Botzen Geld eigentlich für, nur damit wir eigentlich unsere Marke anmelden wollten.
Ja. Genau, das ist part of the game, aber auch dieses Kapitel haben wir jetzt geschafft. Das sind halt immer diese Steine, die herrollen, die dann immer im ersten Augenblick sehr groß wirken und dann im Rückspiegel werden sie eh immer kleiner, als man am Anfang glaubt.
Das sagen nur Leute mit einer Kapitänsmütze. Ah, ja. Aber so war das am Anfang, dass dich über jede dieser Hürde, wenn sie auch noch so, die sind ja dann oftmals auch mit finanziellen Dingen verbunden. Und wenn ich dir jetzt sage, no problem, there is no problem, we find a solution und Zahnstocher sagt, was kommt dir in den Sinn?
Ja, da bin ich beim mazedonischen Zollbeamten.
Voll. No problem. Ich sehe ihn noch heute vor dem Busch stehen.
Das sind alles Geschichten, wo irgendwie ganz viel finanzieller Verlust im Raum steht, möglicher. Das sind jetzt so, was wir bis jetzt alles gehabt haben. Ja.
Was ist da passiert? Ja, bitte, sag du.
Wir sind mit unserem Bus, sind wir voll beladen, nach Griechenland gefahren zum Kitecamp. Und was wir nicht so richtig gecheckt haben, ist, dass wir durch Serbien und Mazedonien fahren und da natürlich die EU verlassen. Das heißt, wenn wir viel Waren mithaben, müsste man dort das Ganze ausführen und wieder einführen. Und wenn man das nicht macht, dann muss man einfach den Zoll auf den Wareninhalt, was da drinnen ist, muss man einfach diese Steuer sozusagen zahlen.
Na, prinzipiell muss man, also könnte man das machen und das sind dann irgendwie so Promillebereich. Aber wenn es dann dort an diese Grenze kommt und der Mazedonier macht dann die Tür auf und sagt, ah, das ist nicht nur Campingausrüstung, dann ist im ersten Moment mal ziemlich schockierend. Was war da genau, drinnen alles?
Waren 25 Boards, dann 60 Kites oder sowas und das so hat was. Alles recht schön geschlichtet und das ein war halt Camping-Tisch. Genau, ein Campingtisch, ein Schlafsack, ein kleines Faltzelt oder sowas und das war dann unser Campingbus.
Auf die Frage hin, was das ist, ist so, ja, ist der Camping. Schauen Sie hier diesen Wasserkanister, habe ich auch mit.
Genau, und er hat dann eben immer nur seinen Zahnstocher im Mund gedreht und gesagt, no, it's too much. Und wie man das dann lösen kann, haben wir auch erst dort dann gelernt, wir haben eine Spedition beauftragt, direkt dort an der Grenze, die sozusagen den Inhalt vom Bus durch Mazedonien durchbringt und dann in Griechenland wieder ausladet sozusagen. Aber das ist physisch nicht passiert, sondern es ist einfach nur ein Mann mit einem Zettel im Auto vor uns mit 200 km/h weggefahren.
Der war ja überhaupt der Geilste. Er hat gesagt, okay, ihr müsst euch jetzt auf den direktesten Weg da durch Nordmazedonien durchbewegen und das quasi sein. Und dieser Audi fährt vor euch und bringt euch da wieder an die Grenze. Ja, und du bist eh schon, eigentlich bist du die ganze Zeit irgendwo verunsichert und du fühlst dich immer so leicht übers Ohr gehauen, einfach weil du willst nichts zahlen, dann hoffst du, dass du nicht zu viel zahlst und dann fährt dieser Audi-Fahrer, zuerst sind wir noch aus dem Parkplatz raus und da sagt der Zollbeamte, länger als eine Stunde gestanden, 5 € in bar bitte, das hat mir auch noch gedacht, ein sehr geschäftstüchtiger Mann. Und dann ist der Audi da vorprescht, wir sind eigentlich kaum hinterherkommen und bei der ersten Raststation bleibt er stehen, kommt zu unserem Auto und sagt, sein Auto fährt jetzt nicht weiter und er muss jetzt mit uns weiterfahren. Und ich so, nein, fix nicht, also du bist da jetzt gerade noch gefahren. Und das ist immer alles so ein bisschen leicht, weiß nicht, fühlt sich halt immer komisch an. Und wir haben das dann echt durchgedrückt und gesagt, nein, du fährst da jetzt mit deinem Auto weiter.
Er also wollte sich einfach den Sprit sparen, oder? Dorthin und
genau,
zurück.
Genau, die Sprit und den Auto wollte sich sparen. Aber natürlich, er spricht kein Wort Englisch, wir sprechen kein Wort Mazedonisch. Also das ist so... Mein Ding, aber wir haben es dann geschafft, halt so den Pausen zu behalten.
Grantig ist er worden, oder? Das war beim Fahren, ist er dann eben mit 200 km/h wegprescht, wir mit dem Bus mit 170, so irgendwie was halt geht hinterher. Und bei der Grenze haben wir ihn dann wieder eingeholt.
Dann haben wir noch einmal Geld verlangt.
Für die Fastlane.
Und dann, ja genau, für die Fastlane, weil da war halt eine ewige Trucker-Schlange und er ist davor gefahren und dann hat er dich angeschrien, du sollst ihm jetzt die 30 € endlich geben für diese Fastlane und ich verstehe dich nicht, Kollege, ich verstehe.
Schön. Er hat dann das Fenster nur noch so einen Spalt, hat dann so gespuckt beim Reden schon und so, das war mal
voll. Aber wir haben ihm dann die 30 € gegeben und dann ist es halt wirklich schnell gegangen. Aber es fühlt sich alles an, man weiß nicht, ob es jetzt was Offizielles war im Nachhinein oder ob das so eine inoffizielle Sache war und wir da einfach nur irgendwo zahlt haben und das Gefühl hatten, dass es offiziell ist. Aber ja. Und seitdem melden wir immer brav an, wenn wir raus aus der EU fahren. Und in Wahrheit kennt sich nie ein Zoll, darf man nicht sagen, aber die Zollbeamten kennen sich mit diesem Kané, heißt das. Das dürften sie anscheinend nicht oft machen, weil es ist immer so ein bisschen Unverständnis. Und was wollt ihr jetzt da bei uns? Ist da dabei. Aber wir melden es halt einfach an, mittlerweile.
Voll.
Ah ja, gehen wir ein bisschen in die romantische Schiene, weil das ist eine Geschichte, die wir romantisch schon oft erzählt haben, aber die einfach so schön ist. Und es ist, wenn ich so rückblickend bedachte, haben wir damals dann auch klar am Anfang haben wir so ein bisschen Privateinheiten am See gemacht. Und da hatte ich eine, die wollte dann so eine Privateinheit machen. Und irgendwie habe ich gemerkt in dieser Privateinheit, die ist nicht bei der Sache, da geht es irgendwas anderes, ist da hinderlich, weil die springt man nicht, die befolgt die Anweisungen nicht. Also irgendwas habe ich da gefühlt, das war. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie gerade so eben unzufrieden ist, weil diese Dinge passiert sind. Und ich habe dann zu ihr original gesagt, pass auf, es klingt so, als wäre Dänemark genau das Richtige für dich. Und noch zu ihr gesagt. Aha, schön. Und das war so, das weiß ich jetzt auch nur so rückwirkend betrachtet. Und das war eine schöne Sache. Und dann hat sie sich wirklich entschieden, nach Dänemark zu kommen. Und unabhängig davon habe ich einer anderen Person auch noch gesagt, wahrscheinlich habe ich sehr vielen Leuten gesagt, dann wäre doch Dänemark das Richtige für dich. Also habe ich das zwei Leuten am See, habe ich das so erzählt. Genau. Und da ist jetzt dann diese romantische Story daraus entstanden.
Das heißt, die haben dann beide Kitecamp Dänemark gebucht. Und weil die beide da so aus der Gegend Wien und so sind, sind die halt dann mit dem Auto, also mit dem Zug raufgefahren, glaube ich. Autozug. Ja. Und ganz witzig, die haben sich davor nicht gekannt. Und die sind im Zug dann draufgekommen, im kleinen Abteil beim Smalltalk-Reden, dass sie dann beide aufs Kitecamp nach Dänemark von Lake United fahren. Und so hat alles begonnen irgendwie.
Also dann sind sie eh schon angekommen und die kommen schon so rein und du denkst, die kennen sich doch nicht, aber es wirkt so, als würden sie sich schon länger kennen. Und dann sind die instant am ersten Abend in Dänemark schon, und das ist ja wunderschön und auch man kann schon sagen romantisch, sind die dann in den Dünen und an der Nordsee gleich mal einen Abendspaziergang machen gegangen.
Aber das klingt jetzt gleich mal, das klingt wild.
Naja, es ist
gleich in die Dünen gegangen, sie sind spazieren gegangen, so.
Ja, sowieso.
Vor das Haus.
Okay. Ich hab nichts. Nein. Also sind spazieren gegangen, nehme ich mal an. Aber, genau.
Und haben vor ans Meer geschaut gemeinsam.
Genau. So. Sonnenuntergang am Meer geschaut. Und haben das dann jeden Abend gemacht. Und dann hast du schon immer so gemerkt im Haus, ist ja, wir wohnen da ja alle gemeinsam und dann irgendwann ist auch schon so der Kopf mal an den Schultern gelegt und so. Und da ist halt was in dieser Woche entstanden, was sehr schön ist. Und jetzt mittlerweile haben wir eigentlich
Sie relativ, haben.
Sag, ja.
Na, also wie geht die Geschichte weiter? Ich glaube, dann war gerade mal ein Jahr dazwischen, dass Sie zusammen ein Haus gebaut haben und jetzt dann auch geheiratet haben.
Also,
oder?
Da weiß ich etwas nicht, was du vielleicht.
Haben Sie nicht geheiratet?
Nein, noch nicht.
Vielleicht ist, dann ist aber an der Zeit jetzt, wenn Sie das hört.
Schön, einfach geoutet. Das war so eine versteckte Hochzeit irgendwo in Las Vegas und du einfach jetzt so nach außen posaunt.
Naja, jedenfalls haben sie zusammen ein Haus gebaut und leben zusammen und sind sehr glücklich.
Genau. Und das ist eine wunderschöne Story. Und ist auch. Es ist wahrscheinlich nicht die einzige Story, die da entstanden ist, also so jetzt romantische Story, aber genau, eine, die man sehr gerne und sehr schön zu erzählen ist, sagen wir so. Lake United Story.
Patrick, genau. Was fällt dir ein, wenn wir einen Switch machen? Wir sind in einem ganz anderen Land, wir sind im Oman und wenn ich das Stichwort
Grabstein Oman. Ah. Ich kann mich, das ist so schön, ich kann mich an diese Momente immer ganz genau erinnern. Ich war schon relativ müde, weil wir zwei reisen da immer direkt in der Früh an, sprich die Nacht durchfliegen. In der Früh übernehmen wir die Autos und dann geht's los. Und wir haben da immer so eine Route vorgelegt, die in den ersten Jahren nie so funktioniert hat am Anfang, wie wir das wollten. Und wir mussten dadurch, dass wir in diese Berge, in die wir immer rauf wollten, nicht konnten, weil es da immer so viel Feuchtigkeit in der Luft ist und da einfach so Gewitterzellen drüber stehen, da sind wir halt einfach nicht hochgekommen, mussten dann immer extreme Umwege fahren Richtung Wüste. Ne? Und irgendwann bist du saumüde und wir fahren so in der Dunkelheit und wissen eh nicht, wohin gerade. Und ich glaube, du hast auf Google Maps so einen Standort rausgesucht und sagst, ja, da schauen wir mal nach hinten. Und dann fahren wir dann so die Temperaturanzeige, ich glaube, es waren 46, 47 Grad. Wir fahren da so in dieses Hinterland und dann sagst du, naja, und da könnten wir jetzt übernachten. Und ich sag so, hey, das geht ja nicht, wir können da nicht übernachten. Schau die Pflanzen da irgendwas an, da stehen ja ur viele Sachen rum. Und sie so, nein, nein, das geht schon. Und überall so kleine Steine einfach nur, die so aus dem Boden ragen. Ne? Und dann, nein, nein, es passt. Also, ja, passt schon, 47 Grad. Im Inland übrigens nur, an der Küste ist es echt nicht spannend. Und dann bauen wir so das erste Mal so Zelt auf und schwitzt und so. Und auf einmal kommt der Romani um die Ecke mit dem Handy und zeigt so, hey, dazu übersetzt Google über das Translator, sagt so tot, tot. Und ich sage, was willst du jetzt von mir tot? Hat sich dann herausgestellt, wir haben als Ort der Übernachtung einen Friedhof gewählt. Und das war das erste Mal, wo ich so, nein, das geht natürlich nicht, dass du dort übernachtest, also auf gar keinen Fall, aber der Romani sagt, hey, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, es ist überhaupt kein Problem, dass ihr jetzt gerade hier eure Zelte aufbaut, ihr solltet jetzt aber nicht über Nacht bleiben, komm, ich mache euch hier die Tür auf, das ist mein, ich weiß nicht, was es war, landwirtschaftlicher Betrieb, da drinnen könnt stehen und dort findet ihr auch noch Frischwasser zum Duschen. Ihr könnt über Nacht stehen. Morgen macht ihr einfach wieder die Tür zu, wenn ihr fahrt. Und das war so, hey fuck, der ist so freundlich. Und in Österreich wird das wahrscheinlich eine Verwaltungsstrafe, Hausfrieden, was weiß ich, was, welche Strafen du haben könntest.
Oder
bekommen solltest.
Und der Romani sagt, ja, wir haben schon alles aufgebaut gehabt, dort, oder? Die Dachzelte sind schon gestanden. Der Benno wollte sein Zelt aufbauen und hat ihn einen Stein gestört und der probiert den so ausreißen, was nicht gegangen ist. Und im Nachhinein muss man sich eh am Kopf greifen, natürlich. Aber das haben wir halt nicht gecheckt.
Na, voll. Das war sehr dunkel, wir waren recht müde und, genau. Das aber sehr freundlich, der Roman. Genau. Und das war die Dusche, glaube ich, dann beim Romani drinnen, die Dusche mit den meisten Skorpionen um mich rum. Kannst du noch erinnern?
Was so hingeleuchtet und hat? Skorpione. Da bist mit der Lampe, hast immer so runtergeleuchtet, waren zwei Skorpione, dann hast hochgeleuchtet, wieder runter, waren es weg. Und dann so, wow, wo sind die hin?
Ja, ah, ja, das war spannend. Also Romani ist eh so ein Abenteuer-Ding, oder? Wenn du dir vorstellst, es ist einfach, ich stehe ja drauf, jetzt ist schon. Aber wie wir das erste Mal gemacht haben, durch diese Wetlands, oder? Du hast diesen Spot, wo du hin wolltest, eigentlich so durch, was Zufall hast du den gefunden oder wie hast du den gefunden?
Den haben wir durch eine Erzählung gefunden und dann sind wir dort hingefahren. Nur der ist halt wirklich 40 Kilometer von der nächsten, es gibt eh nicht viele Straßen, aber es gibt nur eine Straße und dann fährst du 40 Kilometer, biegst du seitlich ab und fährst durch Wetlands durch. Und was sind Wetlands? Wetlands, da kommt das Wasser durch die Flut einfach von unten, wird das raufdrückt. Das fließt nicht rein, sondern kommt von unten. Und dann wird dieser ganze Sand einfach nur Gatsch. Und das ganz Gefährliche ist eben, es gibt nur so ganz viele Tracks durch von den Fischern, aber du darfst halt nicht den Falschen erwischen oder irgendwie runter von diesem Track. Und wir haben halt gesagt, naja, wir werden schon hinfinden, so. wir haben dann noch gefragt auf der Insel so, ja.
Na, sag
mal. Wir haben auf der Insel noch gefragt, so, wo wir jetzt weiterfahren und uns haben drei Personen unabhängig gesagt, so, na, fahrt's nicht hin, ohne Guide geht das auf gar keinen Fall, ihr werdet feststecken. Es gibt Geschichten dort, das sind auch Österreicher, die sind stecken geblieben, dort hast keinen Empfang. Da hat die Airbase dann Fighterjets hingeschickt, hat die lokalisieren müssen erstmal und sind, ja, also. Extremes Abenteuer. War,
voll. Und mittlerweile finden wir ganz gut hin. Wir haben uns dieses Mal auch immer so im Kreis gedreht, weil einmal so, mal kurz, dann sagt das eine System, fahr dorthin, das andere System, fahr dorthin und dann musst du irgendwie eine Entscheidung treffen. Aber ich finde einfach immer wieder, wenn man da durchfetzt, erstens fetzt man ja mit 110 da durch.
Warum vielleicht? Und
warum? Das ist so dieses, wie heißt denn dieses Riffelpiste? Diese.
So ein Riffelblech, ja.
Genau, wieso? Was hat das mit Wasch? Ist ja egal.
Na, weil es so wenig ist.
Genau. Und da muss man schnell drüber fetzen, damit das stabiler wird und dann wird es ruhiger. Am Anfang, wenn du nur so mit 50, 40 dahin fährst, ist das so ein Geschäppere und das würdest nicht wollen für eine Stunde fahren und deswegen musst du ein bisschen Gas geben. Aber so dieser Blick in die Ferne ist einfach so surreal, oder? Das ist so, du siehst dann irgendwo also Kamele am Horizont auftauchen. Und du weißt nicht, sind die jetzt echt oder nicht? Sie sind es eh, in jedem Fall. Aber es schaut so aus, als könnte so eine Fata Morgana sein. Und das taugt mir immer recht, da durchheizen. Oman gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, so eine Hörbuchreise in den Oman. Die ist recht spannend, wo wir eben auch von solchen Abenteuern erzählen.
ist eine der meistgehörtesten Folgen, die wir online haben. Die Hörbuchreise um Mania.
Ah, die ist auch sehr schön.
Cool. Patrick, sollen wir hier mal einen Cut machen für Teil 1 und einen Ausblick zu Teil 2?
Es kommt. Ein Ausblick. Es kommt, es wird richtig windig. Die allerärgste, also meine allerärgste Snowkite-Session war das, wo ich mir heute noch denke, fuck, was haben wir da eigentlich gemacht? Wenn ich mir diese Fotos und Videos anschaue, ich zeige sie auch ganz gern her, muss ich schon sagen, weil es so beeindruckend ist. Dann hat uns jemand etwas stibitzt.
Stibitzt ist lieb gesagt. Uns hat sollen wir es so lassen, dann lassen wir einen Spannungsbogen. Sind uns Sachen gestohlen worden.
Voll. Und noch ein paar andere Stories haben wir erlebt. Aber das gibt es in der nächsten Folge vom League United Podcast. Voll. Hast du abschließende Worte?
Das ist ja gerade. Reinhören, also, hört rein und dann hört rein in Part 2. Das ist das Ende. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Ja.